In meiner Kindheit haben meine Eltern mir ein Geschenk gemacht und ich durfte meinen Bruder besuchen. Geschenk deswegen, weil mein Bruder und ich, wir wohnten weit auseinander, 2 Stunden Flug. Und das war damals auch gar nicht selbstverständlich, dass so Kinder im Alter von 10 Jahren fliegen. Also wenn jemand geflogen ist, dann war das meistens wohlhabende Menschen. Und meine Eltern haben mir das ermöglicht, dass ich meinen Bruder besuchen durfte. Und so habe ich meinen Bruder besucht und auf dem Weg zurück ergaben sich Komplikationen, nämlich es gab keinen Flug. Es war nicht so einfach zurückzukommen. Ich habe natürlich mich riesig gefreut, ja, dass mein Urlaub jetzt in die Verlängerung geht und ich darf jetzt hier Zeit vertreiben mit meinem Bruder. Das war so schön. Ja, es war wirklich nicht einfach, ein Ticket zu besorgen. Ich vermute, für die meisten von uns ist das schwer vorstellbar, dass man um ein Ticket kämpfen musste. Ja? Also das gab einen Schwarzmarkt vor der Kasse. Man musste dann also einiges in die Wege leiten, um überhaupt an ein Ticket zu kommen. Und so war das bei mir. Es war einfach kein Ticket da und ich konnte nicht zurückfliegen. Und ich freute mich schon, dass das richtig lange wird. Diese Freude war leider sehr kurz. Mein Bruder erhielt einen Anruf, er sollte mich mit Sack und Pack fertig machen, das Auto steht vor der Tür. Ich stieg in das Auto ein und mir wusste gar nicht, wie es geht. Also so ein 10-jähriger Bursche wird abgeholt. Ich wurde zum Flughafen gebracht und am Flughafen gingen von mir die Türen auf. Und ich ging dann durch eine Passkontrolle, durch die andere Passkontrolle. Und ich guckte nur, wie die ganzen Menschenmassen da standen und kämpften um Zugänge, um Tickets. Und hier wurde ich schon fast geschoben und gezogen und das ging so fest an mir vorbei. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken konnte und plötzlich stand ich im Cockpit des Flugzeuges. Ich war total überwältigt. Ich wusste gar nicht, wie es mir geschah. Ich schämte mich einerseits, denn ältere Menschen können nicht fliegen. Ich komme an allen Pässen Kontrollzugängen vorbei und stehe jetzt im Cockpit. Und dann sagt dieses Stewardess zu mir, bleibst du hier sitzen, nichts drücken und nichts schieben, ja, einfach nur warten. Gut, ich wusste gar nicht, was passiert ist. Und irgendwann mal fühlte sich der Flieger und die Stewardess haben begonnen, miteinander zu reden und dann sagt die eine zu der anderen, wer ist eigentlich dieser junge Mann? Und ich wollte das gar nicht hören, denn es war jetzt richtig spannend, der Kapitän kam, die Piloten kamen und ich merkte, dass ich einen Platz von denen wegnehme und ich muss da raus. Und da sagte die Stewardess zu der anderen, das ist irgendein Bekannter vom Kultusministerium. Das war sehr spannend für mich. Ich wusste gar nicht, dass ich jemanden aus dem Kultusministerium kenne, mit 10 Jahren. Aber dann, als der Flieger loslegen wollte, habe ich mich hingesetzt, zu Hause angekommen, habe ich erfahren, dass meine Eltern ihre Beziehung spielen lassen haben und sie kannten dort in der Stadt, wo mein Bruder lebte, den Minister für Kultur und der hat einfach einen Anruf getätigt und dann lief das alles von alleine. Und ich kam dort an, wo ich hinkommen sollte, ohne dass ich dafür was konnte. Ja. Und im heutigen Text, Geschwister, Freunde, wird es genau darum gehen, es wird darum gehen, ein Privileg zu erleben in Jesus. Was bedeutet das, ein Privileg zu haben? Darum geht es im heutigen Text. Jesus ist das Privileg der Schafe. Das ist das Thema. Das hört sich ein wenig einfach an. Aber das ist genau das. Wenn so ein Schaf von Jesus getragen, an allen Kontrollzugängen vorbei, direkt ins Cockpit getragen wird. Darum geht es im heutigen Text. Und ich möchte den Text gerne lesen. Wir sind im Johannesevangelium und wir werden gleich feststellen, dass dieser Text einiges mit Weihnachten verbindet. Ich möchte den Text lesen, Kapitel 10, Verse 27 bis 30. Zum Glück ist der Text heute etwas kürzer ausgefallen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemand mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, der Text gibt uns die Antwort darauf, was haben die Schafen davon, mit Jesus zu leben. Und ich glaube, dass wir kurz die Vorgeschichte verstehen sollten, damit das richtig gut rauskommt. Die Vorgeschichte ist die, dass Herr Jesus uns sich vorstellt als der gute Hirte. Und das muss man sich, den Text muss man sich zu Hause mal lesen. Unser Jesus ist ein guter Hirte. Und dieser gute Hirte in seiner Vorstellung sagt einiges zu den Menschen, die ihn zuhören. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 2, dass er der Hirte der Schafe ist. Und die Schafe hören auf seine Stimme. Und sie folgen ihm. Und dass Herr Jesus die Tür zu den Schafen ist. Er stellt sich also vor. Und Herr Jesus kam, um Leben zu bringen. Das ist ja genau das, was an Weihnachten passiert. Er kommt, um Leben zu bringen. Jesus gibt sein Leben für die Schafe. Das ist alles in der Vorstellung des Textes, den wir vorher lesen. Und dann sagt Herr Jesus, dass die Schafe ihn kennen. Und er schafft sogar eine Einheit unter den Schafen. Also ist Herr Jesus ein guter Hirte aus freien Stücken und er hat Macht, das eigene Leben zu geben und das eigene Leben zu nehmen. Und diese Worte bringen Zwietracht, Spaltung unter den Zuhörern. Sie spalten die Gemeinschaft dort, aber es sind Worte, die eigentlich eine Autorität ausdrücken. Es sind Worte, die eine Hingabe zeigen, dass er sich hingibt für uns, für sie, für mich. Es sind Worte der Verantwortung. Er sagt, ich kümmere mich um die Schafe. Sie folgen mir, ich versorge sie. Es sind Worte der Liebe, der Opferbereitschaft, aber auch der Beziehung. Es ist nicht einfach ein stumpfe Befehle, sondern da ist eine Beziehung zwischen dem Hirten und der Schafe. Und nicht zuletzt sind das auch die Worte der Macht. Und das sind, Geschwister, Freunde, die letzte öffentliche Worte unseres Herrn. Im Johannesevangelium ist das die Stelle, das ist das letzte Wort, was er öffentlich sagen wird. Es folgt nichts mehr. Im Frühling des nächsten Jahres kommt das Kreuz und das Volk wird schreien, kreuziget ihn. Doch jetzt sind wir eigentlich im Winter in der Halle Salomos auf dem Fest der Tempelweihe. Den Text habe ich nicht gelesen. Der Text steht unmittelbar davor. Und das Fest der Tempelweihe, das hat schon Erich heute ein wenig erläutert, es ist ein jährliches Fest und es wird die Einweihung des Tempels durch Judas Makkabäus gefeiert. Wir kennen das, es gab einen ersten Tempel, ja, es gab einen zweiten Tempel, der zweite Tempel wurde entweiht durch Antiochos Epiphanus und diese erneute Einweihung, das war das Fest der Tempelweihe. Und dieses Fest der Tempelweihe hat im Dezember stattgefunden, in unserem Dezember. Nach jüdischem Kalender ist das der Monat Kislev, aber in unserem Kalender ist das der Monat Dezember. Also das, was hier geschieht in unserem Text, Geschwister, das sind Ereignisse um die Weihnachtszeit. Was Herr Jesus hier sagt, das sind Ereignisse um die Weihnachtszeit. Und unser Text spielt nicht nur zur Weihnachtszeit ab, sondern unser Text sagt genau das, was zu Weihnachten wirklich für Christen gültig ist. Die Traurigkeit ist nur, dass er das diesen Menschen sagt, die ihn nicht gewollt haben. Er sagt also den Leuten, was für ein Privileg denen entkommen ist. Das ist die Traurigkeit der Geschichte, in der wir stehen. Das sind Menschen, die ihn nicht gewollt haben. Es sind Menschen, die immer wieder an ihn zweifeln, die ihn abgelehnt haben, immer wieder die Steine gehoben haben und auch gleich in Vers 31, wenn sie weiterlesen würden, in Vers 31, da steht, da hoben die Juden abermals die Steine. Und so ist das ein Text an Menschen, die deutlich zu Jesus Nein sagen. Aber für uns ist das ein Reichtum, ein Gewinn. Halle Salomo, da wo sie stehen, es ist ein wahrscheinlich nicht oft besuchter Bereich in der Tempelanlage. Die Juden suchten Jesus dort auf, konfrontierten ihn. Und so in diesem Bereich auch, da versammelten sich auch die ersten Christen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Das ist der Versammlungsort der ersten Christen. Und in dieser Konfrontation, wo sie Jesus konfrontieren, da sagen sie zu ihm Folgendes, Verse 24, 25, da umringten ihn die Juden, also die religiösen Führer, und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen, bist du der Christus, sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen und sprach ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Das ist die Tatsache. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen schaffen. Und in diesem Zusammenhang stehen Menschen da, und übrigens, diese Menschen werden genau das Gleiche nochmal hören, aber in der Vergangenheitsform. Ich habe euch gesagt, aber ihr habt das nicht geglaubt. Das wird nochmal passieren eines Tages. Und in diesem Zusammenhang steht unser Text. Und jetzt kommen wir zu unserem Text, zur Schöne, zur Perle dieses Abschnittes. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Dieser Text spricht von großem Privileg, ein Schaf Jesu Christi zu sein. Es ist ein Privileg. Und dieses Privileg ist in unserem Hirten Jesus Christus. Das Privileg ist nicht in uns. Er ist nicht in uns verankert, noch an uns irgendwie drangemacht. Das Privileg ist an unserem Herrn Jesus Christus. Und dieses Privileg besteht darin, dass Jesus Christus in der Lage ist, seine Schafe zu erreichen. Das ist das Schöne. Eigentlich wird uns in diesem Text das Verständnis der Leiterschaft veranschaulicht. Was ist Leiterschaft? Egal, ob eine ganz normale Betrieb oder in einem Verein oder in der Gemeinde. Leiterschaft ist nichts anderes, das ist die Fähigkeit, Menschen zu erreichen. Und unser Herr Jesus Christus, der ist wirklich in der Lage, Menschen zu erreichen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn man diese Leiterschaft zusammenfassen kann, da kann man sie in wenigen Verben zusammenfassen. Sie hören, kennen, folgen, geben, werden niemand mehr umkommen, niemand wird sie reißen. Und dieses Privileg beginnt und steckt eigentlich in dem Wort, im kurzen Wort, was die meisten überlesen. Damit beginnt der Vers 27 und Vers 29, da steht meine. Da beginnt das Privileg. Meine Schafe. Meine entscheidet für den Menschen, ob es ein Traum oder Traumata wird. Das einzige, dieses kleine Wort entscheidet, ob das für sie ein Trauma oder Traum wird. Wenn Herr Jesus zu ihnen sagt, das ist mein Schaf, dann ist für sie ein Traum. Und wenn Herr Jesus sagt, das ist nicht mein Schaf, dann ist es ein Traumata mit Ewigkeitscharakter. In beiden Fällen. Und wenn Sie ein Schaf Jesu Christi sind, sind Sie wirklich ein privilegierter Mensch. Und Ihr Privileg hat 6 Inhalte. Und dieses Privileg mündet sich in den Hirten. Ich möchte diese 6 Inhalte kurz beleuchten. Erst einmal Vers 27. Eine Befähigung, Christus zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Oder eine Bekanntschaft mit Christus. Ich kenne sie. Oder eine Verantwortung. Sie folgen mir. Oder eine Gabe und eine feste Zusage, ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder eine Gabe des Vaters an den Sohn, meinen Vater, der mir sie gegeben hat. Und das letzte, 6, zu wissen, ich bin gewollt. Das müssen wir noch erklären, ich und der Vater sind eins. Wir wissen, Geschwister, das Erste, was ich jetzt sagen möchte, ist das Privileg, die Befähigung, Christus zu hören. Der Text sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir kennen alle die 5 Stufen der Kommunikation. Haben wir schon irgendwo in der Schule gelernt und gehört. Es gibt also ein Gehört, es gibt ein Verstanden, es gibt ein Einverstanden, es gibt ein Beibehalten. Ja? Dazwischen liegt nichts anderes wie eine Kenntnisnahme, eine Einschätzung, eine Entscheidung und eine Anwendung. Das wissen wir. Ja? Und dann sagt man, gehört ist nicht verstanden, Verstanden ist nicht behalten. Das ist bekannt. Und in diesem Sinne heißt hören, automatisch in die Tat umsetzen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet, je näher ich zum Beispiel als Prediger an der Wahrheit Gottes bin, umso deutlicher hören sie seine Stimme. Das ist ganz einfach im Text. Meine Schafe hören meine Stimme. Wenn Herr Jesus redet, hören seine Schafe seine Stimme. Das ist eine Qualitätsaussage. Es kommt an. Sie hören seine Stimme. Wir können es mit verschiedenen Rollen durchspielen. Wir können Vater, Mutter, Kinderschulleiter, Dirigent, Älteste, Gemeindeverband, was auch immer. Wir können diese Aufgabe mit verschiedenen Rollen durchspielen. Je näher wir an seine Wahrheit sind, als Verkündiger und Verantwortliche, umso deutlicher hören die Schafe seine Stimme. Da sagt Herr Jesus hier, seine Schafe hören seine Stimme. Also als ich noch Jugendlicher war, ich bin immer noch jugendlich im Herzen, aber als ich kannte ein paar Jungs, die haben sich auf der Suche nach einem Ehepartner gemacht. Und manche haben das ganz einfach gelöst, ich will das gar nicht bewerten, aber die haben es einfach gelöst, die kamen zu einem Mädchen und haben gesagt, Gott hat mir gesagt, du musst meine Frau werden. Wie gesagt, ich bewerte das nicht, aber wenn ich ein Mädchen wäre in dieser Situation, würde ich sagen, dann musst du warten, bis Gott mir das Gleiche sagt. Verstehen wir, wenn Gott das zu ihm so sagt, so deutlich, dann muss er auch zu ihr das Gleiche sagen. Das kann nicht zwei unterschiedliche Aussagen sein. Ich weiß, das ist ein bisschen naiv vielleicht, aber das, genauso ist es auch hier. Im nächsten Beispiel, die Eltern sollten beten, dass Kinder wiedergeboren werden, dass Gott sie gewinnt. Und wenn das geschieht und die Eltern die Wahrheiten der Bibel erklären, dann ist da ein Tröster, ein Mithilfer von innen heraus, der hilft, dem Kind die Wahrheit zu erkennen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn wir als Eltern uns an der Wahrheit Jesu Christi entlang leben, dann hören meine Kinder die Stimme meines Herrn. Je besser ich mich an die Wahrheit Gottes anlege, desto besser werde ich gehört. Meine Stimme, es ist also eine persönliche Kommunikation. Gott braucht keinen Mittler, um mit seinem Schaf zu sprechen. Ich bin so froh. Er spricht persönlich. Ja? Er braucht keinen, der sagt, geh, sag ihm das mal. Wenn Sie morgens die Bibel lesen, dann spricht er persönlich mit Ihnen. Das ist so entscheidend. Ich glaube, dass auch wir in unserem Umgang miteinander auf die Stimme nicht verzichten sollen. Ja? Kann es sein, dass wir es ein wenig verlernt haben, miteinander zu reden? Kann es sein, dass unsere Kommunikation mit Weitergabe der Informationen gefüllt ist? Es ist das Privileg der Schafe, dass sie die Stimme ihres Herrn hören. Und ich bin so froh, dass der Herr kein Social Media erfunden hat. Ich bin auch so froh, dass der Herr die Auferstehung nicht so gestalten wird, dass er zwischen dem Grab meines Vaters und meiner Mutter eine WLAN-Leitung legt oder eine Kabelleitung legt, sondern sie werden leibhaftig auferstehen. Ich bin so froh darüber, dass der Herr persönlich mit den Schafen spricht. Und das lehrt auch uns, wie wir zu kommunizieren haben. Das Zweite, was wir lesen im Vers 27, es ist das Privileg, Christus kennt mich. Er sagt, und ich kenne sie. Lesen Sie den Text, ich kenne sie. Und dieses Kennen beginnt eigentlich in Kapitel 10, Vers 2 bis 4. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafen. Der macht der Türhüter, also in diesem Fall Gott, auf. Und die Schafe hören meine Stimme. Und er ruft seine Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Das ist ein Kennen. Er kennt mich. Ja? Es ist deutlich zu merken, wie Jesus das rüberbringen will, auch im Vers 14 des gleichen Kapitels. Sagt er folgendes, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. So merken wir, dass es ein Privileg ist, dass Herr Jesus mich kennt. Er kennt mich. Und das ist so entscheidend. Darauf kommt es eigentlich an. Es kommt darauf an, ob Christus mich kennt. Kennt er mich als sein Schaf? Das ganze Leben ist darauf ausgerichtet, um dieses Kennen zu erleben. Kennt er mich als sein Schaf? Das hat einen Schicksalscharakter. Ich möchte nur ein Beispiel geben, wenn Sie mal, dieses Kennen bedeutet in der Praxis. Wenn Sie mal Matthäus-Evangelium aufschlagen, da gibt es das Gleichnis, was meistens zu Endzeitereignissen immer wieder missbraucht wird und immer wieder gelesen wird. Aber dieses Gleichnis zeigt etwas so deutlich, was das Wort kennen bedeutet. Ich lese es mal vor und das Wort steht im letzten Text. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber die nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihren Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Die antworteten, die Klugen sprachen, nein, sonst würde es für uns auch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft sie, kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die Braut waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das ist die Macht des Wortes, ich kenne euch nicht. Aber das Privileg unseres Textes, das Privileg unseres ein Schafes ist, dass Jesus sagt, ich kenne dich. Ja, der Kultusminister, der kannte mich. Natürlich nicht so gut, aber er kannte mich. Er wusste, zu wem ich gehöre. Und dann haben sie die Türen aufgemacht. Und für diejenigen, die Christus kennt, steht die Tür des Himmels offen. Weil er sie kennt. Das ist die Autorität seines Wortes. Ich kenne sie. Das ist so entscheidend. Das Privileg ist immer an unseren Herrn, an unseren Hirten gebunden. Und dann lesen wir im gleichen Vers, Vers 27, das Privileg ist die Verantwortung der Nachfolge und sie folgen mir. Sie folgen mir. Und hier sehen wir, dass das Hören eine Tat zur Folge hat. Also wenn man sagt, sie hören meine Stimme, dann hat das auch eine Tat zur Folge, weil sie folgen. Und das ist der Ausdruck eines Vertrauensverhältnisses. Man kann Christus folgen. Warum kann man Christus folgen? Weil er mich zur Weide führt, Vers 9 zum Beispiel. Oder weil er das Leben in voller Genügen geben will, Vers 10. Darum kann man Christus folgen. Oder weil er sein Leben für die Schafe lässt. Es ist also ein Hirte, der gar nicht so sehr interessiert ist, mein Leben zum Opfer zu bringen, weil er bereits sein Leben für mich zum Opfer gebracht hat. Deswegen kann man Christus folgen. Er starb für mich. Er ist interessiert an meinem Leben. Er will, dass ich lebe. Er will, dass sie leben. Er will, dass seine Schafe leben. Ja, sie folgen mir. Und er führt sie auf die Weiden. Und unser Leben bekommt eine andere Ausrichtung, wenn wir das auf Christus hin ausrichten. Sie folgen mir. Es ist immer wieder interessant, wenn Menschen vor ihren Entscheidungen stehen, wie sie die Entscheidung treffen. Ja, ist immer wieder interessant. Und die einzige Frage, die ich mich immer wieder stelle, bist du sicher, dass Gott dich diesen Weg führt? Das zählt. Das zählt. Wenn man in einem anderen Land ist und kein Geld hat, dann hilft nur eins, die Sicherheit, Gott führt mich diesen Weg. Und das ist interessant, die Schafe folgen seiner Stimme. Und das ist auch der Indikator und die Anzeige für die Beziehung. Ja, Christus, wenn Sie so wollen, Christus ist das GPS meines Lebens. Er gibt mir die Position an. Die Folgen, und das ist das Entscheidende. Also wenn Sie ein Schaf Christi sind, dann brauchen Sie sich um den Weg keine Sorgen machen, weil er Ihnen vorausgeht. Das funktioniert auch ganz praktisch. Manchmal wollen wir ihm vorauslaufen und an der Kreuz sagen, Herr Jesus, hier bei Rex, ja, weil das Gras hier süßer ist, ja, Herr Jesus. Ja, er ist noch, er braucht noch ein paar Schritte, aber wir laufen schon voraus und sagen, hier bei Rex, das Feld ist hier süßer. Das entdecke ich mich, da erwische ich mich, ertappe mich sehr oft. Und dann sagt uns der Text im Vers 28, das Privileg besteht darin, dass er eine Gabe für uns, eine Gabe des ewigen Lebens. Er sagt, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist eine Gabe. In Römer 6, 23 steht, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Leben ist in Christus Jesus, die ist gar nicht in uns. Das Leben, das ewige Leben ist in Christus Jesus, ist gar nicht in uns. Aber er gibt uns das, seine Gabe. Das ewige Leben können wir uns selbst nicht aneignen. Das ist nicht so, ich gehe jetzt vorbei und nehme das und sage, das ist jetzt meins. Nein, das muss uns angeeignet werden. Jemand muss uns sagen, es ist jetzt deins. Das ist wie, wenn Sie ein Haus kaufen, dann gehen Sie zum Notar und dann steht das Notariell, das Grundstück, das Gebäude gehört Ihnen. Und so sagt Jesus, er gibt uns dieses Leben und dieses Leben kann man nicht verdienen. Das ist eine Gabe. Gott gibt uns diese Gabe, weil wir ihm vertraut haben. Das ist der Grund. Gott gibt diese Gabe, es ist der Ausdruck seines Wesens. Er kann nichts geben als ein ewiges Leben. Er kann nicht geben ein Leben für 5 Minuten, weil er ewig ist. Und das ewige Leben ist Ausdruck seines Wesens. Ja? Ich möchte das ganz gut veranschaulichen. Es gab 2 Nachbarn, die haben sich ein wenig gestritten und der eine Nachbar hat dem anderen Nachbarn einmal Pferdemist vor die Tür gestellt. Und da kam der Vater mit dem Sohn nach Hause. Und dann sehen sie ein Pferdemist vor der Tür stehen, dann sagt der Vater zum Sohn, nimm mal diesen Eimer, kipp ihn bei uns auf den Garten, wasch den gründlich und geh mal in den Keller und hol mal richtigen gute Äpfel raus, leg mal rein. Sagt er so, Papa, was ist denn das für eine Logik? Er gibt dir Pferdeäpfel und du gibst einen richtigen Äpfel, wo ist da der Sinn? Ja, sagt der Vater, Junge, du musst eins verstehen, je nachdem, was einer hat, das gibt er auch. Und so ist das. Manche handeln mit Mist rum, und manche geben Äpfel. Und so ist auch unser Herr. Er gibt Qualität, das ewige Leben. Menschen müssen um dieses ewige Leben zu bekommen, müssen Menschen eigentlich nur ihren Mist vor seiner Tür bringen. Sie müssen sagen, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich komme ohne dich nicht klar. Ich will dir vertrauen. Hier ist mein Mist, hier ist mein Leben. Hier, alles, was ich binden habe, meine Sünde, alles. Ich bringe zu dir und ich bitte dich, dass du mein Leben füllst. Und dann gibt der Jesus sein Leben, sein ewiges Leben. So ist das. Das muss angeeignet werden. Und dieses Angebot ist nicht billig, Geschwister. Ja, so nach dem Motto, ja, nein, dieses Angebot ist nicht billig. Er ließ sein Leben. Er starb für mich. Er starb für sie. Und dieser Tausch findet nicht statt, nachdem sie gestorben sind. Ja, nach dem Motto, wenn ich sterbe, bekomme ich das ewige Leben. Nein, er sagt, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Solange sie wandeln, in der Zeit, wo sie mit mir wandeln, gebe ich ihnen das ewige Leben. Und dieses ewige Leben beginnt immer dann, wenn ich das bekommen habe, bei meinen Lebzeiten, nicht mit dem Tod. Und dieses ewige Leben beginnt auch in meinem Leben Spuren zu hinterlassen. Ob ich denke wie er, ob ich fühle wie er, ob ich sehe wie er. Das ist das Entscheidende. Das ewige Leben ersetzt das Zeitliche. Ja, wir werden ja von Tag zu Tag älter und irgendwann mal wird man so alt, dass man versteht, dass man hier ein Gast auf Erden ist. Ja, für viele von uns ist es eine Theorie, für die jungen Leute. Die sind noch dabei, ihre Kräfte zu entdecken, zu entfalten. Aber Menschen, die einen gewissen Zenit überschritten haben, die begreifen das. Ich bin ein Gast auf Erden. Nackt bin ich gekommen und nackt werde ich gehen. Und genauso ist es, sagt Jesus, ja, aber in der Zeit, wo du hier bist, verwandle ich dich in mein Bild, in das Ebenbild meines Sohnes. Das ist das ewige Leben. Und unsere Gegenwart bekommt mehr und mehr einen Ewigkeitscharakter. Das ist eine Herausforderung, Geschwister. Ja, ich vergleiche das mal. Es gibt Menschen, wenn ein Kind mit ganz klein ist und Löffel noch nicht halten kann und hält Löffel so, dann lachen wir darüber, versuchen das zu korrigieren, aber wir lassen das manchmal so sein. Aber wenn ein erwachsener Mensch, wenn Sie mich mal zu Gast einladen und ich halte meinen Löffel so, ja, da garantiere ich Ihnen, Sie gucken schräg. Und so sind auch manchmal im geistlichen Leben. Menschen sind 25 Jahre mit Christus unterwegs und halten immer noch den Löffel so. Da ist das ewige Leben noch nicht angekommen in den Charakterzügen. Und das lesen wir in Vers 28. Es ist ein Privileg, eine feste Zusage. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dieses Machtwort zeigt deutlich die Macht unseres Hirten. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das Privileg, in der Hand Gottes zu sein, bedeutet, nur Gott hat Anspruch auf sie. Glauben Sie das? Nur Gott. Da ist keiner, der Anspruch hat. Wir sind nicht Sklaven, sondern wir haben einen Herrn. Und diese Zusage schien unserem Herrn so wichtig zu sein, dass er sie sogar 2-mal formulierte. Niemand, Vers 28, Vers 29. Vers 28, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und in Vers 29, niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Und das ist ein Privileg zu wissen, ich werde gehalten. egal wo sie sind, ob sie mit dem Krebs kämpfen oder gerade ihren Vater und Mutter verloren haben oder vielleicht sind sie gerade dabei, ein Kind zu bekommen, sie werden von Gott gehalten als Kind Gottes. Es ist ein Privileg, gehalten zu werden, seine Macht zu erleben, zu erfahren, dass nichts über mich ergehen kann, was er nicht will. Kein Haar wird von meinem Haupt fallen, ohne dass er es will. Das sagt uns das Evangelium. Und es ist, wir tun gut daran, unser Vertrauen in diese Worte zu schenken. Das macht unseren Glauben aus. Zu wissen, wer es um uns steht. Der Heilsplan des Vaters ist unerschütterlich. Das ist, er tut, was er will und keiner kann ihn daran hindern. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, zum vorletzten Punkt. Das Privileg, gewollt zu sein. Ich lese den Text nochmal, das ist ein kurzer Satz. Ich und der Vater sind eins. Und da denken Sie wahrscheinlich, ja, wo siehst du da wohl den Willen? Das muss man ein bisschen erklären. Vater und Sohn sind eine Einheit in ihrem Willen. Sie sind eins, sie wollen sie und mich retten. Beide wollen, dass die Schafe nicht entrissen werden, zum Beispiel. Das wollen beide, sowohl der Vater als auch der Sohn. Beide wollen, dass Herr Jesus leidet. Herr Jesus will das und der Vater will das. Sie sind eins in ihrem Willen. Und diese Einheit in den Willen führt zu einer Einheit in der Tat. Also die Tat, dass Jesus uns erworben hat und dass wir gehalten werden, das ist nur deswegen, weil Vater und Sohn sich einig sind in ihrem Willen. Und das ist so schön zu wissen, ich bin gewollt. Ich bin kein Kind des Zufalls, ja, kein Produkt der Laune. Ich bin gewollt. Als unsere Kinder zur Welt kamen, haben wir jeden, als sie so denken, also verstehen und denken, haben wir jedem gesagt, du bist gewollt. Du bist nicht Unfall. Du bist gewollt, du bist geliebt. Wir haben auf dich gewartet, wir haben mit dir gerechnet. Damit das Identität des Kindes auch klar ist für ihn. Und so sagt uns der Herr Jesus, ihr seid gewollt. Und wie sieht diese Einheit aus? In der Dreieinigkeit sieht es so aus, dass der Vater die Menschen zieht, Johannes 6. Der Sohn sucht, ich bin in diese Welt gekommen, um zu suchen, was verloren gegangen ist. Der Sohn sucht und der Heilige Geist überführt die verlorenen Menschen. Das werden wir bald sein im Kapitel 14 bis 16. Ja, und was ist das Resultat dieser Einheit, Geschwister? Was ergibt sich am Ende? Und das Resultat ist eine Einheit, wir nennen das heute Gemeinde. Ich möchte das gerne lesen, damit Sie das aus der Bibel haben. Epheser Kapitel 4 lesen wir, 4 bis 6, da steht Folgendes drin. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, jetzt kommt's, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch allen und in allen. Also wir merken, dass der Wille, Einheit in dem Willen zu einer Tat führt und diese Tat schafft eine Einheit in der Gemeinde, eine Substanz. Und wohin soll diese Substanz führen? Wohin soll es weitergehen? Ist das jetzt alles oder gibt es eine Steigerung? Ja, es gibt eine Steigerung, steht bloß ein paar Versen weiter. Ich lese Kapitel 4, den gleichen Kapitel, Verse 11 bis 14. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen und trügisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Da merken wir, Geschwister, dass eine Einheit im Willen des Vaters und des Sohnes zu einer Einheit in der Tat geführt hat, eine entstehende Gemeinde. Und dies führt sogar so weit, dass in der Gemeinde eine Einheit herrschen soll, bis wir diesen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn Heiland, sehen, gleich sehen, über seine Größe gleich sehen, gleich erkennen. Also es ist ein Wachstum da. Wenn Sie Jesus Christus kennen und Jesus Christus, so kennt Jesus Christus Sie, so sind Sie wirklich ein privilegierter Mensch. Und das Privileg liegt gar nicht in Ihnen, das liegt in Ihrem Hirten. Das ist das Privileg. Ist unser Hirte, ist unser Herr Jesus Christus. Und womöglich wird sich hier auf der Erde die eine oder die andere Tür gänzlich sich vor ihr schließen. Wahrscheinlich haben Sie nicht immer so ein Kultusministerium in Ihrem Rücken, der für Sie die Türen öffnet und Sie können einfach irgendwo reingehen, als ob Sie zu Hause wären. Aber wenn Sie Christus kennen und Christus sagt, ich kenne Sie, damit eines Tages die Zeit erfüllt sein, dann öffnet sich für uns eine Himmelstür. Und da wird unser Privileg, zu Jesus Christus zu gehören, gänzlich zu seiner Geltung kommen. Und das wünsche ich Ihnen. Es ist Weihnachtszeit, Geschwister. Unser Herr kommt. Und solange er nicht gekommen ist, möchten wir ihm dafür danken und unser Leben auf ihn ausrichten. Danken dafür, dass er uns privilegiert hat, dass wir seine Schafe sein dürfen, dass wir seine Stimme hören, dass wir ihm nachfolgen können, dass er uns in seiner Hand hält und niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Wir wollen ihm dafür danken, dass wir gewollt sind. Aber wir wollen unser Leben auch auf ihn ausrichten, unser Leben auf ihn ausrichten und fragen, Herr, wo willst du mich haben? Höre ich deine Stimme? Bin ich sensibel für dich? Oder ist morgens um 7 Social Media schon so laut, dass ich nicht mal in der Lage bin, Gott zu hören? Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass diese Weihnachtszeit dafür da ist, vielleicht zur Ruhe zu kommen und am Radio meines Empfängers zum Himmel die Welle ganz deutlich einzustellen. Das wünsche ich für mich, Geschwister, dass wir mal den Lärm abstellen und unseren Herrn ganz deutlich hören. Seine Schafe hören seine Stimme. Und diese Stimme ist himmlisch. Die sagt, was gilt. Gott segne Sie. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtszeit, 4. Advent und wirklich die Freude daran, privilegiert zu sein. Wir beten. Lieber Heiland, wir stehen heute vor dir als Gemeinde und möchten dir von ganzem Herzen danken dafür, dass du unser Hirte bist. Ganz persönlich möchten wir danken, dass du uns erreicht hast. Das ist die größte Güte deines Wirkens, dass du sündhafte Menschen, Menschen, die durch und durch Sünde sind, erreichen kannst. Danke, Herr Jesus, dass du uns erreicht. Mich persönlich hast du erreicht. Du erreichst uns jeden Morgen mit deiner Güte und Barmherzigkeit. Du erreichst uns jeden Morgen damit, dass du zu uns redest. Und du hast Geduld mit uns, auch wenn wir manchmal diese Stimme unterdrücken. Du hast Geduld mit uns. Danke dafür. Das große Privileg besteht darin, dass du unser Hirte bist. Und wir dürfen uns an deiner Seite als die Menschen fühlen, die in deiner Hand sind, die sind gewollt. Wir freuen uns darüber so sehr. Du hast dich uns vorgestellt als einen guten Hirten. Jesus, und mein Verstand ist gerade nicht in der Lage, all das zu sagen, was mein Herz empfindet. Und wir beten, Herr, dass unser Leben das Stück und Stück, Stück nach Stück formuliert. Dass wir dankbar sind. Dass wir wissen, Herr, dass der Stolz, dass unser Können, unser Wissen, unser Stolz nichts dazu beitragen, sondern allein das, dass du zu uns redest und zu uns veränderst. Jesus, und das möchten wir dich bitten als deine Kinder, dass wir lernen, dich zu hören, dass wir lernen, auf deine Stimme sensibel zu sein. Jesus, das ist unser Anliegen, damit wir dir nachfolgen können und damit wir das ewige Leben in unserem Alltag erleben können, genießen können, damit wir zur Ruhe kommen, denn das ist das ewige Leben, damit wir andere Werte bekommen, andere Perspektive bekommen. Jesus, das ist unser Anliegen. Hilf uns dabei. Manchmal ist es so, dass die Stimmen von außen das alles erdrücken wollen. Wir wollen lernen, uns auf unseren Hirten zu konzentrieren. Danke dafür, dass du uns privilegiert hast. Dass dir gebührt Ehre, Preis und Macht. Und du bist alleine. Du bist alleine, der das so ist. Und kein anderer neben dir. Amen.